Einspruch, liebe Gemeinde. Hoher Respekt vor Paul Gerhardt, aber da hat er nicht recht. In diesen letzten beiden Versen, stimmt das denn wirklich? Wir haben es voller Überzeugung und mit großer Musikalität gesungen. Stimmt das wirklich, dass die Rechnung so aufgeht? Dass die Feinde zu Schanden werden in einem Augenblick? Stimmt das, dass die Frommen erlöst werden und geborgen? Was fragt ihr nach dem Schreien der Feind und ihrer Tück? Fragen wir doch einen, der es wissen muss. Fragen wir Maleachi, den Propheten am Ende der Zeit und zugleich mit Blick in die neue Zeit. Und dann müssen wir uns miteinander beschenken lassen und vielleicht auch überraschen lassen, wie Paul Gerhardt und Maleachi zusammen, ob sie zusammengehen. Der Predigtext aus dem dritten Kapitel, dem letzten Kapitel im Alten Testament, Maleachi 3, die Verse 13 bis 20. Ihr redet hart gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sprecht, was reden wir hart gegen dich? Und dann sagt Gott jetzt, was Sache ist. Ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es, dass wir sein Gebot halten und in Trauer einhergehen vor dem Herrn Zebaut? Und nun preisen wir die Verächter. Denn die Gottlosen gedeihen und die Gott versuchen, die bleiben bewahrt. So redeten die Gottesfürchtigen untereinander. Der Herr merkte auf und hörte es, und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Sie sollen, spricht der Herr Zebaut, an den Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein, und ich will mich ihr erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Dann sollt ihr wieder sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, es kommt der Tag, der brennen soll wie ein Ofen, da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaut, und er wird ihnen werden weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln, und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Da braucht's noch einmal das Nachlesen und das Nachdenken. Zu komplex, zu dicht ist das, was Maleachi hier im Gespräch mit seinen Landsleuten, was Gott im Gespräch mit uns verhandelt. Ihr redet hart gegen mich. Wir haben das in den Gottesdiensten in den letzten Wochen immer wieder entdeckt, wie klar Gott mit seinem Volk spricht. Das erste Wort, ich habe euch lieb, trotzdem. Und hier quasi auf der Zielgeraden, ihr redet hart gegen mich. Wir könnten sagen, zum Glück bin ich nicht gemeint. Das sind sicherlich die Gotteslästerer im Bild. Das sind sicherlich denen, die gemeint, die mit Gott nichts am Hut haben. Da ist sicherlich der Durchschnittsnamenschrist gemeint. Aber nein, dieses Wort geht an erwähltes Volk Israel. An die, die Gott im Auge hat, denen er unendlich viel Gutes getan hat, die ihm die Treue gesprochen haben. Dieses Wort geht an uns als Gemeinde, An die, die heute Morgen bewusst zum Gottesdienst gekommen sind und sagen, ich will das Wort, ich brauche das Wort. Hoffentlich reden wir nicht hart gegen den Herrn. Aber ähnlich können wir es doch nachbuchstabieren. Denn Israel reibt sich hier an dieser augenscheinlichen Ungerechtigkeit. Warum geht es den Gottlosen so gut? Kann der Psalmbeter des 63. Psalms fragen. Sie haben erlebt, der treue Gott stellt sich nicht immer so treu zu uns. Sie haben sich angepasst. Manches vom Glaubenseifer ist abgeblättert wie alter Lack. Und es sind ja auch harte Sätze, die Sie sagen. Es ist umsonst, dass man Gott dient. Aber bevor wir jetzt das einordnen in das 5. Jahrhundert vor Christus, wo diese Worte zum ersten Mal gesprochen wurden, Hand aufs Herz. Bin ich immer der Glaubensheld? Gibt es bei dir, bei uns, nicht auch Situationen, wo Fragen kommen, lohnt das alles? Kommen da nicht manchmal Zweifel, wenn der mit den Ellenbogen sich durchsetzt und ich in der Karriereleiter übersprungen werde? Fragt sich da ein Schüler, hat es einen Wert, wenn er gelernt hat auf die Prüfung und gebetet und am Schluss kam das andere dran und die Prüfung und ein Weg in die Zukunft ist verbaut? Wir kennen solche Situationen. Und vielleicht kennen wir auch Menschen, die scheren sich nicht um Gott und denen geht's blendend. Warum geht's den Gottlosen so gut? Ja, hat das denn einen Wert? Mein Einsatz in der Kinderkirche, der Jungschar? Vielleicht fragt sich auch das jemand, der ein Pflegekind aus der Diakonie begleitet oder Mitarbeiter in unserer Jugendhilfe. Wie viel Liebe war da investiert? Und am Ende Pubertät oder Nachpubertät, Rebellion. Alles umsonst. Das Beten auf der Gruppe, das Gottes Wort lieb machen. Wir spüren, so weit weg sind diese Sätze nicht. Glaube in der Krise, lohnt sich's überhaupt? Hoffentlich sind wir keine Gemeinde, die diese Frage nicht stellt. Hoffentlich sind wir niemand, der immer strahlt und mit Glaubenseifer nur anderen vielleicht überfordert. Wie ehrlich ist Gottes Wort? Und wie ehrlich dürfen wir sein? Glaube in der Krise lohnt sich's. Das mag auch mancher von unseren Brüdern und Schwestern fragen, die im Leiden sind. Hat das denn einen Wert, ein Bekenntnis bis aufs Blut, wenn sich gar nichts dadurch ereignet, verändert? Beispiele genug. Große und kleine. Lohnt sich's? Lohnt sich mein Beten? Oder wären wir vielleicht doch ein bisschen gut beraten mit Hiobs Frau, die sagt, gib's auf, schwör ab. Du siehst doch, wie deine Frömmigkeit so ganz anders ist wie dein Erleben. Merkst du nicht, wie weit Gott weg ist? Jesaja 1, Vers 9. Vielleicht eine erste Antwort. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Ja, in dieser Verzweiflung, in die Israel damals geworfen ist, vielleicht auch in der Not, der Angst, den dunklen Gedanken, in die wir hineingeworfen, gefangen sind, ist das Adventsbotschaft, großes Licht. Und in Tagen, wo die Lampe noch aus ist, liegt es nicht an meinem Glauben, sondern an Gottes Größe, dass Weihnachten wird. Diese Lampe, die ich hier vorne hingestellt habe, sie ist bewusst noch aus. Morgen wäre Zeit, sie zu entzünden. Wenn Sie morgen wieder zum Gottesdienst kommen, um 17 Uhr zur Christmette, dann soll sie brennen, nicht mit einem Licht, das wir anzünden, sondern, wenn es klappt, mit dem Licht, das aus Bethlehem vor Wochen angezündet wurde und seither durch die Welt läuft. Ob wir dieses Licht auch zu uns bekommen? Ob ich dieses Licht auch zu mir bekomme? Wer will, kann morgen gerne eine Lampe, eine Kerze, vielleicht ein Behältnis mitbringen, um das Licht auch sichtbar mitzunehmen, das Jesuslicht. Glaube in der Krise, lohnt sich's? Wie gut, dass wir so ehrlich fragen dürfen. Keine frommen Gläber drüben, sondern einmal aushalten. Und wie seelsorgerlich, wenn wir mit anderen aushalten. Nicht antworten, du musst halt durch, du musst halt glauben. Gott ist immer noch größer. Stimmt alles. Ob es hilft? Malachi ist ein Gesprächspartner für sein Volk. Quasi an Gottes Stelle setzt er sich diesen Fragen und Anfragen, diesem Zweifel, dieser Verzweiflung aus. Wo ist solch ein Gott, so wie du, kann Micha sagen, der sich das von seinen Geschöpfen gefallen lässt? Wo ist solch ein Erbarmen, der nicht Schluss macht? Aber gehen wir weiter. Nach diesen harten Versen, nach diesem abgebürstet werden, bleibt Malachi dran, bleibt Gott dran. So reden die Gottesfürchtigen untereinander, Vers 16. Der Herr merkt auf und hört an es, und es ward vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben. Nein, es geht nicht alles verloren, nicht alles umsonst. Einer merkt sich's. Einer registriert's. Das kleine, aber gut gemeinte Wort. Die Treue, die von anderen plattgefahren wird. Einer hält fest. Gott hält fest. Er hält nicht nur uns fest, sondern es entgeht ihm nichts. Nicht das Geschick und das Tun der Gottlosen, aber es entgeht ihm auch nicht die kleine Kraft und der kleine Glaube und der glimmende Docht, der noch glüht. Wie in ein Buch geschrieben, Glaube steht unter der Zusage, du bist mein. Ein wunderbares Bild. Immer wieder durch die ganze Bibel zieht sich dieses Bild des Buches bis zum Wort Jesu. Freut euch nicht darüber, dass Dämonen euch gehorchen. So ernüchtert er seine Jünger, als sie begeistert von ihrem Missionseinsatz zurückkommen. Freut euch, dass eure Namen notiert sind. Dort, wo nichts anderes sie löschen kann, wo niemand Eintragungen durchstreichen kann. Glaube, der angefochten ist, darf immer auch Glaube unter der Zusage sein. Du bist mein. Wie gut das tut, gerade für verzagte Seelen und entmutigte Herzen, zu wissen, er hört, er sieht. Nichts ist zu klein, als dass er es nicht im Blick hat. Er vergisst nicht. Er führt Buch. Nicht im Sinne eines Buchhalters, sondern im Sinne eines Gerechtmachers. Nicht, um uns nachher darauf zu verhaften, sondern um uns durchzutragen, frei zu sprechen. Und wir ahnen schon, dieses Buch wird am Schluss nicht nur die Treue bezeichnen, dieses Buch wird auch Ausweis meines Versagens sein. Dieser Gedanke wäre unerträglich, wenn alles, das alles gespeichert ist in himmlischen Großcomputern, was an Tat, an Wort, an Gedanke in meinem Leben vorgekommen ist. Dieser Gedanke ist nur zu ertragen, weil der Messias erwartet wird. Wir stehen am Ende des Alten Testaments. Es wird eine 4 Jahrhunderte lange Schweigezeit in der Prophetenschaft kommen, bevor wiederum ein Licht aus der Höhe aufgeht. Das Christuslicht. Und weil er sagt, ich bin da. Und ich unterzeichne Seite für Seite deines Lebensbuchs, deines Geschicksbuchs, deiner Personalakte beim Schöpfer. Darum ist das Hoffnungswort. Glaube steht unter der Zusage, du bist mein, du gehörst mir, sie sollen mein Eigentum sein, ich will mich ihrer erbarmen. Was für starke Sätze, denen gesagt, die es eigentlich verspielt haben. Mir und dir gesagt, die wir es nicht verdient haben. Du gehörst mir. Ein Wort gegründet in Jesus, in Krippe und Kreuz und leerem Grab, unterzeichnet von ihm und deshalb nicht mehr revidierbar, nicht abänderbar, nicht aufhebbar. Du gehörst mir. Und wenn es dann an diesen Richterstuhl geht, von dem die Israeliten hier auch reden, wenn dann Gott einmal alles auf die Waagschale legt, dann wiegt dieser Satz aus Jesu Mund immer noch schwerer. Du gehörst mir. Adventserwartung. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Der Herr ist nahe. Wie gut zu wissen, dass es keine Not gibt, die größer oder schwerer ist als seine Gegenwart. Dass es keine Situation gibt, in der er nicht das letzte Wort spricht. Zuweilen scheint es uns, als ob er nur das vorletzte Wort hätte. Aber am Ende steht sein, du bist mein. Deshalb ist dieser Drohtext, dieser Gerichtstext, dieses harte und klare Wort, das Malachi uns hier gibt, zugleich Frohtext, Frohwort, du bist mein. Glaube lebt in der Zuversicht. Und dann bleibt Malachi nicht nur im Jetzt stehen. Er gibt noch einen Ausblick, ganz adventlich. Den Ausblick auf ein wunderbares Heilsgeschehen. Wie gut, dass dieser 4. Advent noch einmal so eine kleine, wenn auch unmittelbar bevorliegende Atemzäsur ist. Heute ist noch nicht Weihnachten. Auch wenn der Baum schon steht, er leuchtet nicht. Die 4 Kerzen leuchten. Wir stehen noch in Erwartung, aber in ganz großer, denn Glaube darf voller Hoffnung sein. Am Ende Freude. Am Ende Freude. Da kommt noch etwas. Da wird der Horizont noch einmal weit gemacht. Bisher war Israel, wenn wir es filmtechnisch sprechen, in der Froschperspektive. Und wie oft ist das meine Perspektive? Unten. Und wer unten steht, oder wer von unten filmt, oder wer von unten sein Leben betrachtet, der muss immer nach oben schauen. Und dann wird Großes noch größer, weil ich klein bin wie der Frosch. Aber das bleibt nicht dabei. Gott erhöht sein Volk. Mit wunderbaren Sätzen, Vers 19 und 20. Siehe, es kommt der Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaut. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Ich halte inne, ist das Frohbotschaft? Ist das nicht eher hartes Gericht? Gott geht mit jedem seinen Weg. Gott lädt ein. Aber wer sich weigert, der muss wissen, dass Gott am Ende niemanden zwingt. Das Gericht Gottes steht über den Gottlosen. Wohl uns, wenn wir das wissen und uns an ihn halten. Und wohl uns, wenn wir die Gaben und die Kräfte, die er uns schenkt, einsetzen, anderen diese Frohbotschaft schmackhaft zu machen. Wie gut, dass wir nicht Richter des Lebens sind. Wie gut, dass es Schächergnade gibt, dass auf dem Sterbebett noch Umkehr passieren kann. Wie gut, dass Gottes Wege noch andere Wege sind wie meine. Aber Israels Auftrag und der Auftrag der Gemeinde bleibt. Ihr sollt Licht sein für die Heiden. Ihr sollt Leuchte sein für die Völker. Dass es ihnen nicht so geht, dass nicht das Feuer verzehrt, sondern das himmlische Licht erleuchtet. Am Ende aber bleibt nicht dieses Drohwort, sondern Vers 20. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Ich habe zwar eine Bauerstochter geheiratet, aber mich nicht mehr schlau gemacht, wie das ist, wenn Mastkälber rausspringen. Aber so ähnlich muss das sein, nach einem Winter im Stall, das erste Mal auf die Weide, dass alle vier Füße gleichzeitig hochgehen. Unbändigbarer Jubel bei Jungvieh, Lebenskraft pur. Wenn Glaube solche Sprünge macht, wunderbar. Am Ende bleibt nämlich die Freude. Das eine ist, dass Gott ins Recht setzt und auch dem Bösen klare Schranken verweist. Aber das andere, dass Gott seinen Leuten Flügeln verleiht. Ein wunderbares Wort, das hinüberspricht quasi, hinüberweist zu Weihnachten. Die Sonne wird euch aufgehen, die Sonne der Gerechtigkeit, Heil unter ihren Flügeln. Hier wird sichtbar, was es heißt, dass wir zu Gott gehören dürfen. Wir werden nicht entlohnt nach Tarif. Wir werden nicht beschenkt, wie wir es verdient haben. Wir werden beglückt aus Gnade. Keiner wird auch nur auf den Gedanken kommen, dass sich dann zeigt, wie ich treu war. Sondern seit Golgatha wird in einer neuen Währung am Ende entlohnt. Nicht nach Verdienst, sondern nach Gnade. Nach Geschenk, voller Einsatz. Gott wird dann, und das ist auch Aussicht für Israel, das so in der Krise sitzt, Gott wird dann Tränen abwischen. Dann werdet ihr mich nichts mehr fragen, kann Jesus sagen. Dann werden die Geburtswehen durchgestanden sein. Dann wird nicht nur neues Licht, sondern neues Leben. Dann braucht es nicht mehr den Wechsel von Schatten und Licht, von Tag und Nacht. Dann braucht es überhaupt keine externe, keine fremde Beleuchtung. Dann werden wir scheinen, strahlen, das Christuslicht in uns und durch uns. Ein starkes Stück Gotteswort für uns heute Morgen. Kommend oder vielleicht sitzend in der Krise. Das Volk, das im Dunkel wandelt. Aber hinüberblickend in die Verheißung und in die Freude. Wir blicken zurück, weiter und anders wie Maleachi damals. Wir blicken zurück auf Bethlehem. Davon wusste der Prophet noch nichts. Ahnte er es vielleicht nicht einmal. Wir können heute vielleicht eben doch mit Paul Gerhardt singen. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesu Christ. Und was mich singen machet, ist, was im Himmel ist. Und wir können mitbuchstabieren, wie Deborah, die Richterin, am Ende des Kampfes mit der Freiheit Gottes vor Augen sagen kann, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Pracht. In Jesus ist über dieser Welt ein ganz neuer Glanz erschienen. Von dem werden wir bestrahlt und der wird auch aller Nacht ein Ende setzen. Die Nacht ist vorgedrungen, das sagt uns Jochen Klepper und wir werden singen. Aber der Tag ist nicht mehr fern. Der Morgenstern zeigt an, es wird ganz anders. Wunderbar. Amen.